Ich muss noch mal bei Corona anfangen. Irgendwie lässt uns Corona ja nicht los. Die meisten Leute, mit denen ich dieser Tage so ins Gespräch komme, die gehen damit allerdings relativ gelassen um. Das ist halt so, höre ich dann oft. Wir können es nicht ändern. Machen wir irgendwie das Beste draus. Und ich finde, das ist eine gesunde Haltung. Da und dort blitzt aber auch ein gewisses Gejammer auf. Oh Corona, wie mir das auf den Keks geht. Wenn Homeoffice und Homeschooling an den Nerven zerren, wenn die Brille über der Maske beschlägt, wenn man bei der Hitze so gern in das Schwimmbad gehen würde, das diesen Sommer überhaupt nicht aufmachen wird, wenn die Leute nicht kapieren, dass sie so einen kleinen Einkaufskorb nehmen müssen, wenn sie in den Laden kommen wollen, eben damit nicht mehr Menschen im Laden sind, als Körbchen vorhanden sind. Oder auch die Proteste auf so mancher Corona-Demo, die klingen eher wie weltfremdes Gejammer, denn wie sinnvolle Diskussionsbeiträge, finde ich. Aber Jammern ist nicht nur auf Corona-Themen beschränkt. Gejammert wird ja irgendwie ständig. Verspätungen bei der Bahn, beliebtes Thema. Oder der Stau. Oder Leute, die drängeln im Verkehr. Oder blöd geparkte Autos. Kann ich sehr gut, dieses Gejammer. Das Wetter. Ne? Zu kalt, zu heiß. Und Mensch, was zieht's denn hier schon wieder so schlimm? Gejammert wird über den Schatz und über die Kinder und über die Eltern, über Politik und die da oben. Und wenn man es mal ehrlich betrachtet, dann ist das tatsächlich meist Jammern auf hohem Niveau, wie wir so schön sagen. Aber es gibt auch Jammern über Dinge, die einem wirklich nahe gehen, wo das Jammern dann auch sehr ehrlich wird, wenn es um Krankheit geht, um Trennung, Verlust, Trauer. Da ist es dann nicht mehr nur bloßes Jammern, da ist das Klage. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das Leben kann einem echt schwer werden. Zum Beispiel, wenn man allein ist, wenn die Ehe gefährdet ist oder auch der Arbeitsplatz. Genauso aber auch, wenn man zu viel Arbeit hat und schier überfordert ist. Oder Krankheit, blöde Nachbarn, Sorgen um den Frieden in der Welt, Angst vor dem, was kommen könnte. Da bekommt Jammern jetzt im Sinne von sein Leid klagen tatsächlich einen Sinn. Und da hat es dann auch etwas Heilsames. Es tut gut, sich im wahrsten Sinne des Wortes den Kummer von der Seele zu reden. Da wird Klagen zu einem Ventil, ohne dass der innere Druck einfach auch zu groß werden würde. Aber von der Qualität her ist das was anderes als bloßes Jammern. Aber wenn einer jammert oder klagt, dann drückt er damit etwas aus, was in ihm ist, etwas, was nicht stimmt, was ihm nicht passt. Und er drückt aus, dass er dieses eigene innere empfundene Leid auch nicht akzeptieren will. Jammern oder klagen, das ist im Grunde ein in Sprache gekleideter Ausdruck von Emotionen. Während Klagen gesund ist, ist Jammern eher ungesund. Und vor allem ist es auch wenig hilfreich. Die Arbeit mit Querschnittsgelähmten zeigt das. Patienten, die in einer Jammerschleife stecken bleiben. Warum gerade ich? Wie konnte das passieren? Hätte ich bloß besser aufgepasst? Solche Dinge. Und die so total pessimistisch sind und alles dunkel sehen, solche Patienten, die haben viel schlechtere Chancen auf Genesung im Vergleich zu Patienten, die den Unfall und die Querschnittslähmung als Herausforderung auffassen. Na, ich bleibe optimistisch, ich kann selbst was dafür tun, dass es besser wird. Ich habe auch ein Netzwerk, Menschen, die mich nicht verlassen und die mir helfen. Wer so an seine Lähmung herangeht, der wird damit besser zurechtkommen, hat man festgestellt. Überhaupt, Jammern führt auch selten zum Ziel, zu diesem Ziel, das man eigentlich zu erreichen hofft. Ne? Oft steckt ja auch so ein Appell dahinter. Tröste mich doch mal, hilf mir, tu etwas für mich. Schau mal, was ich für ein toller Held und Märtyrer bin. Das Problem ist, mein Gegenüber reagiert nur selten positiv auf solches Jammern. Er kann ja auch nichts dafür, dass die Parkplätze so blöd zugeparkt sind, zum Beispiel. Oder dass das Leben eben so ist, wie es gerade ist. Vielleicht funktioniert das mal kurz, aber eben nicht auf Dauer. wenn immer wieder die gleichen Jammerthemen immer wieder wiederholt werden, das führt zu nichts. Mit ständigem Jammern reite ich mich auch neuronal immer tiefer in die Themen hinein, die mich belasten. Mein Jammern hinterlässt Spuren, Spuren in meinem Gehirn, die mich unglücklich machen. Unter Umständen benutzen wir das Jammern sogar als Ausrede. Jammern erlaubt mir, passiv zu bleiben. Wenn ich über etwas gejammert habe, dann habe ich es ja angesprochen. Und jetzt muss ich nicht unbedingt auch noch was dafür tun. Ich kann das ja eh nicht ändern, sage ich mir dann. Und dann bleibt es dabei. Und ich kann in Kürze wieder über das gleiche Thema jammern. Jammern kann regelrecht zu einer emotionalen Sucht werden. So kann ich die Gefühle wenigstens dann rauslassen, für die ich sonst vielleicht kein Ventil habe. Dass es letztlich doch nichts bringt, geschenkt. Wer viel jammert, hat übrigens interessanterweise wahrscheinlich wenig Mitleid für andere Menschen übrig. Man braucht sein ganzes Mitleid ja schon für sich selbst und für seine Themen. Und da kann man sich dann nicht auch noch in andere investieren. Wenn man hauptsächlich sieht, was einem selbst fehlt, dann hat man keinen Blick mehr dafür, was die Mitmenschen vielleicht brauchen. Heilsam kann Jammern nur dann werden, wenn es mit ehrlichem Blick auf mich selbst geschieht. Dann liegt darin die Chance, dass ich etwas über mich selbst erkenne, über meinen Zustand, meinen Charakter, mein Handeln und auch meine Handlungsmöglichkeiten. Und ich denke, dann sprechen wir tatsächlich eher vom Klagen als vom Jammern. Das ist auch das, was den Israeliten passiert ist, von denen in der Bibel berichtet wird. Die Sache ist notiert im Buch Nehemia, Kapitel 8. Und wir gucken uns mal die Verse 1 bis 12 heute an. Da heißt es, am ersten Tag des 7. Monats, als die Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Da las der Priester Esra das Gesetz vor, den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Ich kürze hier mal so ein bisschen ab. In Vers 7 heißt es dann weiter, die Leviten legten den Versammelten das Gesetz aus. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, unserem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Und die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Das Jammern, das hier angestimmt wird, das hat nochmal eine ganz besondere Qualität. Die Israeliten klagten und weinten, weil sie gehört und verstanden haben, was im Gesetz des Mose steht. Über Jahrhunderte war dieses Gesetz ignoriert worden. Dabei sollte es doch so ein Alleinstellungsmerkmal für das Volk Israel sein. Alle Welt sollte erkennen, dass dieses Volk ein ganz besonderes Volk mit einem einzigartigen Gott ist. Nur keiner hielt sich an das Gesetz, das Gott ihnen gegeben hatte. Gott und seine Vorstellungen, das war ihnen ziemlich egal. Sie wollten ihr Leben nach eigenem Gutdünken führen. Das kommt uns vielleicht bekannt vor. Ich denke, heute ist es ja nicht anders. Gott gab aber nicht gleich auf. Er schickte Propheten, die das Volk warnen sollten. Sie erinnerten an Gott und seine Forderungen und sie drohten großes Unheil an. Weil das Volk Gottes das alles nicht beachtet hat, kam es schließlich tatsächlich zum großen Knall. Das Land wurde von fremden Mächten erobert, die Juden wurden ins Ausland verschleppt, viele fanden den Tod. Aber interessanterweise war da noch nicht Schluss. Gott zeigte sich barmherzig, er holte sein Volk zurück. Sie konnten aus dem Exil zurückkehren in ihr eigenes Land. Sie konnten ihre Städte wieder in Besitz nehmen, auch die Hauptstadt Jerusalem. Da musste dann viel wieder aufgebaut werden. Das gingen sie mutig und fleißig an. Der Statthalter Nehemia und Esra, der Priester, das waren maßgebliche Figuren in dieser Sache. Und dann kam es zu dieser Szene, die wir gerade gehört haben. Das Gesetz wird verlesen und erläutert. Und die Leute fangen an zu weinen und zu jammern. Da brechen sich Emotionen Bahn. Sie erschrecken über ihre Ignoranz. Ihnen wird klar, wie sehr sie das gute Gesetz Gottes vernachlässigt hatten. Sie erfassen, warum ihr Volk Gottes Zorn auf sich gezogen hatte. Und sie sind peinlich berührt. Wie konnten wir Gott so behandeln? Und jetzt, wo sie das noch einmal so intensiv gehört haben, da schießt es ihnen voller Schrecken in den Sinn. Hier ist es das gute Wort Gottes und unsere Vorfahren und wir haben es mit Füßen getreten. Und sie beteten, nachzulesen im nächsten Kapitel. Unsere Vorfahren waren hochmütig. Sie widersetzten sich dir und schlugen deine Weisungen in den Wind. Und in dieses Erschrecken hinein, in dieses Jammern, da sagen Esra und die Leviten, lass den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Oder wie Luther das so schön übersetzt hat und wie wir es wahrscheinlich, oder wie viele es wahrscheinlich im Ohr haben, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Hört auf mit dem Gejammer. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Sie ist eure Stärke. Klar, Freude ist gut gegen Gejammer. Freude ist eine innere Resonanz auf etwas Gutes, was uns widerfährt. Freude macht etwas mit uns. Die Mundwinkel ziehen sich unwillkürlich nach oben. Die Muskeln rund um die Augen reagieren. Das Herz macht vielleicht einen Hüpfer. In uns wird es hell und wohlig und angenehm. Sorgen werden kleiner und schlechte Laune löst sich in Luft auf. Es gibt in unserem Leben viele äußere Gründe für Freude. Wenn nach einer lang anhaltenden Wetterlage mit grauen, verregneten Tagen plötzlich der Himmel aufreißt und die Sonne aus allen Knopflöchern scheint. Wenn die Frühlingsblumen so fleißig blühen. Oder wenn ein Schmetterling um einen herumtanzt. Wenn die Lieblingsmannschaft gewinnt. Wenn ein leckeres Essen die Geschmacksknospen verwöhnt. Wenn etwas gut gelungen ist. Wenn man eine Prüfung bestanden hat. Oder denken wir an die großen Dinge, wenn man schließlich sein Abiturzeugnis in der Hand hält. Die Hochzeit. Die Geburt eines Kindes. Hier bei Nehemia geht es aber um eine andere Art der Freude. Und auch diese Freude ist hell, leuchtend, warm, stark, ermutigend. Und sie ist vor allem enorm robust. Sie ist nicht abhängig von den äußeren Umständen. Die äußeren Umstände damals in Jerusalem, die gaben objektiv betrachtet nicht so richtig viel Anlass zur Freude. Jerusalem lag in Schutt und Asche. Die Stadtmauer war zerstört, sodass die Stadt eigentlich nie sicher war. Alles musste wieder aufgebaut werden. Die Arbeit war hart und da wurde so manches Klagelied gesungen. Zum Beispiel in Nehemia 4, Vers 4 wird festgehalten, das haben sie gesungen. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Die äußeren Umstände, die gaben den Israeliten damals durchaus eine Lizenz zum Jammern. Aber Esra und die Leviten sagten, lasst das. Hört auf mit diesem Gejammer. Im Gegenteil, fangt an, euch zu freuen. Gott hält für euch eine Freude bereit, die euch Kraft gibt und euch stark macht. Die Freude, von der Esra und die Leviten sprechen, die soll sich in uns verwurzeln. Und zwar so sehr, dass die äußeren Umstände das nicht mehr kaputt machen können. Und die Freude, von der hier gesprochen ist, das ist eine Freude für alle Typen. Man muss da nicht so ein ständig strahlender Sonnyboy sein, um diese Freude zu erleben. Auch seelisch eher dunkel gestimmte Menschen können diese Freude haben. Es geht um eine Freude, die eben unabhängig ist von den äußeren Umständen. Eine Freude, die fest und tief verwurzelt ist, so dass sie nicht ausgemerzt werden kann. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Was vielleicht den einen oder anderen schon irritiert haben mag, das ist auch die Grammatik, die hier angewendet wird. Lasst den Mut nicht sinken, seid nicht bekümmert. Das ist imperativ, eine Anweisung, ein Befehl. Aber kann man Freude befehlen? Wenn wir der Bibel glauben wollen, dann scheint das zu gehen. Das hier ist nicht die einzige Stelle, die uns den Auftrag zur Freude gibt. Paulus schreibt im Neuen Testament an die Philipper: Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. So steht es im Philipper 4, Vers 4. Auch hier Befehlsform, freut euch. Anscheinend muss es möglich sein, der Freude bewusst den Raum zu geben, den sie braucht, um sich zu entwickeln. Die Israeliten haben es sich damals sagen lassen, freut euch. Sie sind losgezogen und haben gefeiert. Eine Woche lang. Da wurde sich ausgiebig am Herrn gefreut, würde ich sagen. Ausgiebig. Und das war gut so. Ein anderer Prophet hat das auch mal so beschlossen. Ich will mich über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr der Allmächtige ist meine Kraft. So hat es Habakuk gesagt im 3. Kapitel. Ich kann beschließen, mich zu freuen. Freude ist eine Frage der Entscheidung. Ich will. Und damit Freude Beständigkeit hat, sind wahrscheinlich immer wieder neu getroffene Entscheidungen nötig. Ich will mich freuen. Freude kann ich einüben, bis sie einen natürlichen Platz in meinem Leben hat. Das geht wahrscheinlich ganz praktisch, indem ich mir täglich bewusst mache, worüber ich mich freuen kann. Viele haben es als hilfreich erlebt, zum Beispiel Tagebuch zu führen und dabei jeden Tag das aufzuschreiben. Was war heute eigentlich schön? Wofür kann ich heute dankbar sein? Ich will mich freuen. Die Freude liegt darin, dass wir mit dem Herrn verbunden sind. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Mit dem Herrn verbunden. Darin liegt die Freude. Man findet im Internet ziemlich viele Ratgeber mit guten Tipps und Achtsamkeitsübungen, die dabei helfen können, die Freude im eigenen Leben zu verstärken. Aber da, wo es wirklich etwas zu beklagen gibt, da werden viele dieser Tipps seltsam hohl. Freu dich, wenn einem gerade das eigene Versagen jammervoll vor Augen steht, das wird schwierig. Oder freu dich, wenn du gerade trauerst, ich weiß nicht recht. Freu dich, wenn andere dich angreifen und du gar nicht recht weißt, was los ist. Den Unterschied macht die Perspektive. Muss ich selbst Freude produzieren? Oder hat die Freude ihre Ursache außerhalb von mir selbst? Die Bibel sagt, freut euch an Gott. Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Die Freude hat ihren Ursprung in Gott. Sich zu Gott wenden, das ist das Besondere, was uns die Bibel rät. Ohne das wird's aufgesetzt und gezwungen. Gott selbst ist ein Gott der Freude. Das erwartet man vielleicht gar nicht, wenn man Gott eher so als humorlosen und griesgrämigen Richter vor Augen hat. Aber es ist so. Die Bibel bezeichnet ihn als einen Gott der Freude. Sie zeichnet ein ganz anderes Bild von Gott, als viele das so mit sich herumtragen. Zum Beispiel dieser Vers: Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Zephania 3, Vers 17. Oder denken wir an das, was Jesus gesagt hat. Im Himmel herrscht große Freude, wenn ein einziger Mensch von falschen Wegen umkehrt. Wenn du dich Gott zuwendest, dann jubelt der Himmel. Dann macht Gottes Herz einen Sprung. Du bist Grund genug für göttliche Freude. Wenn du bei Gott anklopfst, egal welche Umwege und Abwege du vorher gegangen bist, wenn du bei Gott anklopfst, dann wirst du dort nicht das hören, was man hier auf Erden vielleicht oft hört. Ach, der schon wieder. Nein, wenn du zu Gott kommst, dann jubelt der Himmel vor lauter Freude. Und solche Freude, die gönnt er uns eben auch jetzt schon. Als Jesus, der Sohn Gottes, geboren wurde, da geschah die Ankündigung durch die Engel mit diesen Worten: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Jesus ist der Freudeschenker. Er nimmt unsere Schuld und er gibt uns neues Leben. Er beseitigt die Trennung von Gott und ermöglicht, dass Gott uns freundlich anschaut. Er löst Fesseln und schenkt echte Freiheit. Wo wir gerade noch so egoistisch in uns selbst verkrümmt und schambeladen waren, da hebt er unseren Blick zu neuer Hoffnung und zu einem weiten neuen Horizont. Damals in Jerusalem, da hörten die Menschen, wie ihr Leben eigentlich sein könnte. So als sie das Gesetz noch einmal neu vorgelegt bekamen: Gott lieben und ehren, keine anderen Götter. An einem Tag in der Woche ausruhen von der ständigen Plackerei. Intakte Ehen und liebevolle Familien, Alte, um die sich gekümmert wird. Keiner muss um sein Eigentum fürchten oder gar um sein Leben. Geredet wird, was wahr ist und gut. Alle leben dankbar mit dem, was sie haben, ohne neidisch in Nachbars Garten zu schielen. So wäre das Leben, wenn es von Gott her bestimmt wäre. Aber so ist es halt nicht. Es ist zum Heulen. Und würde man jetzt nicht erwarten, dass die Prediger eine Buß- und Fastenwoche ausrufen, endlich mal umkehren in Sack und Asche? Aber das tun sie nicht. Sie sagen: Lasst den Mut nicht sinken. Freut euch vielmehr über den Herrn. Warum? Weil der Herr euch nicht verwirft, weil er eure Tränen sieht und sich über eure Reue freut. Er vergibt und verzeiht. Darüber könnt ihr euch freuen. Freut euch über den Herrn, der euch vergibt. Das Volk hört und sieht den schmerzlichen Abstand zwischen dem, was sein könnte, und staunt, weil Gott wider Erwarten vergibt. Da, wo wir tief in den Abgrund schauen, auch in den Abgrund unserer eigenen Seele, da wartet nicht Kummer, sondern Freude, wenn wir mit Gott zusammen in diesen Abgrund schauen. Wer diese Freude gefunden hat, für den wird sie lebensverändernd. Man erlebt, wie sie im Alltag trägt, auch durch schwere Zeiten. Diese Freude, die will Ausdruck finden. Man will sie weitergeben. Es war die Freude am Herrn, die Paulus und Silas dazu brachte, im Gefängnis Loblieder zu singen. Im Gefängnis, mit den Füßen im Block, nachdem sie geschlagen worden waren und nachdem man ihre Kleider zerrissen hatte. Sie handeln gegen alle äußeren Umstände. Nicht, weil sie so große Glaubenshelden sind, sondern weil sie auf Gott schauen und wissen, dass er in ihrer Nähe ist und dass sie bei ihm sicher sind. Es war die Freude am Herrn, die Menschen immer wieder zu neuen Bestleistungen angespornt hat. In der Architektur, mit all den schönen Kathedralen, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. In der Kunst, in der Musik. Wie können wir Gott ein Denkmal setzen? Dem Gott, der uns liebt und uns rettet, obwohl wir es doch gar nicht verdient haben. Es war letzten Endes auch die Freude am Herrn, die mich in tiefster Depression noch gehalten hat. Und zwar durch einen einzigen Bibelvers, der mich noch irgendwie erreicht hat. Was könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen, heißt es im Römerbrief. Das Loch, in dem wir stecken, das mag noch so finster sein. Der Blick auf den Herrn gibt uns Kraft. Die Freude am Herrn, und ist sie noch so klein, die ist unsere Stärke. Was können wir von dieser Botschaft mitnehmen? Ich würde sagen, wenn uns der Corona-Blues ereilt, dann stellen wir ihm doch die Freude des Herrn entgegen. Nicht irgendeine Freude, sondern also eine Freude, die wir womöglich noch irgendwie selbst erzeugen müssten, sondern die Freude am Herrn. Wenn es dir an Freude mangelt und du so ein bisschen zum Jammern neigst, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass dir diese Perspektive fehlt, die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn ist das Antidot, das Gegenmittel für jede Form von unangemessenem Gejammer. Wenn dich dein eigenes Gejammer nervt, dann kannst du die Freude vielleicht auch so ein bisschen einüben. Einfach immer wieder bewusst die Perspektive wechseln. Was habe ich zum Freuen? Ich überlege es mir nochmal. Was war gut? Und das schreibe ich mir auf. Und ich halte es fest. Und ich gucke es immer wieder an. Und das wird etwas verändern. Es wird die falschen Spuren in meinem Gehirn umlenken zur Freude. Und dann immer wieder auf das Wesentliche gucken. Ich bin doch ein geliebtes Kind Gottes. Wenn du dein Herz nicht verstockst, dann gilt dir Gottes große Barmherzigkeit. Wie viel mehr Freude willst du eigentlich? Und wenn du für Himmelsfreude sorgen willst, dann kehr einfach um zu Gott, wenn du das noch nie getan hast. Lass die alten Wege hinter dir und mach einen Neustart mit ihm. Bete vielleicht: Gott, hier bin ich. Ich habe nichts zu bringen, aber ich habe erkannt, dass du mir alles geben willst, dass Jesus mir einen Neuanfang schenken will. Darüber, da kann ich nur staunen. Und so sage ich dir: Ich will neu beginnen mit dir. Ich tausche mein altes Leben gegen die Freude, jetzt mit dir zu leben. So kannst du beten und mit Gott neu anfangen, und im Himmel wird Freude sein. Man spricht ja so gern davon, dass wie jemand so das Leben sieht. Ne? Ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Geht jemand eher optimistisch oder eben eher pessimistisch an das Leben heran? Wenn wir Gott in dieses Bild mit hineinnehmen, dann können wir nicht von einem halb leeren oder von einem halb vollen Glas reden, denn mit Gott ist das Glas ein überfließendes Glas. Er gießt so viel Liebe, Vergebung, Leben, Freiheit, Heil, Stärke, Gaben in unser Leben hinein, dass es nur überfließen kann. Wenn wir es zulassen, dass Gott uns begegnet, uns liebt und unser Leben füllt, dann wird die Freude am Herrn überschäumen. Und das wünsche ich dir. Amen.